Deutschlandfunk Kultur. Rang 1. Das Theatermagazin. Mit Janis Elbira.
Ums Aufhören, wenn's eigentlich am schönsten ist, geht's heute bei uns. Wilfried Schulz, seit 10 Jahren Intendant am Düsseldorfer Schauspielhaus, beendet kommende Woche seine lange Theaterkarriere. Gleich ist er hier bei uns im Gespräch. Und wir begegnen dem norwegischen Erfolgsdramatiker Arne Lykre. Das und mehr jetzt in Rang 1. Always under construction, immer im Aufbau. Unter diesem Motto verabschiedet sich in der kommenden Woche der Intendant Wilfried Schulz nach 10 Jahren vom Düsseldorfer Schauspielhaus. Und den Titel des Abschiedsabends darf man rückblickend sicherlich wörtlich nehmen. In vieler Hinsicht eine Baustelle war das Theater, als Wilfried Schulz es übernahm. Und ein Großbauprojekt bleibt so eine Intendanz ja eh irgendwie immer. Für Wilfried Schulz soll Düsseldorf nach Stationen in Hannover und Dresden planmäßig die letzte Intendanz seiner Karriere gewesen sein. Und ich freue mich umso mehr, jetzt mit ihm über all das zu sprechen. Schönen guten Tag.
Schönen guten Tag, grüße Sie.
Ja, da geht richtig was zu Ende. Wenn Sie jetzt durch die Gänge des Hauses gehen oder im Zuschauerraum sitzen, fühlt sich das schon so ein bisschen nach Ehrenrunde an oder sind Sie im Kopf noch komplett beschäftigt damit, das viele Programm, das da jetzt noch kommt, bis zum Ende der nächsten Woche gut über die Bühne zu bringen?
Ja, eine Woche im Verhältnis zu 25 Jahren Intendanz und nochmal 20 Jahren Dramaturgie etc. ist dann wirklich eine kurze Zeit und die Zeit rennt im Moment, muss man sagen. Und ich sehe jeden Abend ein oder zwei letzte Vorstellungen und da gibt es dann schon Momente, die mich auch überwältigen. Aber es ist eher nicht die Gesamtsituation, oh, ich höre jetzt auf und was mache ich denn jetzt und was wird aus diesem Theater und so weiter, das wird alles gut, sondern es sind Momente von Gegenwart eigentlich. Das bewegt mich, ja, natürlich.
Ich hatte es eingangs schon gesagt, Sie sind 2016 vom Staatsschauspiel Dresden nach Düsseldorf an ein Haus gekommen, das wirtschaftlich schlecht dastand, das in einer langwierigen Sanierung steckte. Und als Sie dann endlich ins schöne Schauspielhaus am Gründgensplatz zurückziehen konnten aus dem Ausweichquartier, kam dann auch ziemlich bald die Corona-Pandemie. Herr Schulz, Sie haben den Ruf, so ein Troubleshooter zu sein, jemand, der so mit Schwierigkeiten gut umgehen kann. Aber trotzdem, wie sind Sie damals durch diese Zeit gekommen?
Ja, es war kompliziert und Sie haben es wirklich sehr gut zusammengefasst. Ich bin eigentlich nach Düsseldorf gegangen, weil das Haus künstlerisch wahnsinnig am Boden lag, keine Relevanz auch innerhalb der Stadt mehr für das Publikum hatte. Es ein leeres Haus war, was nicht mehr im Zentrum der Stadt sich befunden hat, der Stadtgesellschaft sich befunden hat. Und die Vereinbarung, als ich kam, war, bringen Sie es in die Bundesliga wieder zurück. Und das fand ich spannend als Auftrag. Ich fand es auch spannend, aus dem von Ost-Ost Dresden nach West-West Düsseldorf zu wechseln und nochmal so eine kurze Runde zu machen. Aber ich hatte nicht die Gesamtsituation im Blick, sondern ich hatte wirklich die künstliche Situation im Blick. Und als dann an der Wand stand, dass das Haus eine ganze Zeit nicht bespielbar sein wird und wir dann durchsetzen mussten, also wegen der Baustelle vor der Tür erstmal und so weiter, und wir dann durchsetzen mussten, dass das Haus, während es eh geschlossen ist, auch saniert wird, das aber nicht finanziert war und wir mit Stadt und Land und mit der Gesellschaft der Stadt geredet haben, um das möglich zu machen. Das war schon hartes Brot und ich werde jetzt nachträglich oft gefragt, hätten Sie es gemacht, wenn Sie gewusst hätten, was auf Sie zukommt? Die Düsseldorfer erwarten dann immer, dass man strahlend sagt, ja, hat doch gelohnt. Ich versuche dann Reste von Provokationen, die mir noch innewohnen, irgendwie zu aktivieren und sage mal als erstes, nee, hätte ich nicht gemacht. Nachträglich ist es natürlich so, dass, also wir haben in dieser ersten Phase, diesen ersten 3 Jahren, die wir praktisch durch die Stadt gezogen sind, in Zelten auf der Kö gespielt haben, auf Probebühnen, in Kirchen gespielt haben etc., haben wir einen wahnsinnig großen Öffnungsprozess gemacht, under construction, und haben gemerkt, wie das Theater auch von diesem Öffnungsprozess profitiert. Und jetzt mal sehr strukturell gesagt, in der zweiten Hälfte der Intendanz, als wir dann wieder im Hause waren, haben wir versucht, diese Erfahrung mitzunehmen und das sozusagen in die Spielpläne und in die Gesamtstruktur des Hauses einzuarbeiten. Und daher kommt auch ein bisschen dieses Motto under construction jetzt für die Abschlussveranstaltung. Was wir gelernt haben, ist, dass das, was wir am Anfang als große Not und großen Zwang empfunden haben, dass das auch ein Konzept geboren hat, was vielleicht ein Konzept der Zukunft ist und dass uns das weit nach vorne getragen hat, wenn man es dann systematisch als Konzept für das ganze Haus und als freiwilligen Move irgendwie betrachten kann.
Also Sie meinen, unter improvisierten Bedingungen arbeiten zu müssen eigentlich?
Nein, ich plädiere nicht für die arme Kunst oder irgend sowas, sondern auf die Leute zuzugehen, die Stadtgesellschaft wirklich an allen Ecken mitzudenken, zu besuchen, einzuladen. Wir haben so eine Reihe damals erfunden, Theater to go, und da haben wir dann so eine sehr schmutzige und raue Nathan-Inszenierung gemacht, hatte Premiere in einer christlichen Kirche und ist dann gewandert 3 Tage später in die jüdische Gemeinde und dann an einen Hochzeitsort für Leute, die muslimisch erzogen sind und aufwachsen. Und das waren alles Erfahrungen, ja, die uns später auch geprägt haben, das muss man sagen.
Dieses Zugehen auf verschiedene Communities in der Stadt war ja sicherlich auch eine Signatur Ihrer Intendanz. Es gab gerade darin aber auch sicherlich einen heftigen Rückschlag, muss man sagen. Auch ein Fall, über den man rückblickend wahrscheinlich nochmal ein Wort verlieren muss. 2021 war das, das hat große Wellen geschlagen. Da hat der Schauspieler Ron Iyamu von Proben berichtet in Düsseldorf, in denen er Rassismus erlebt hat. Sie haben sich damals öffentlich entschuldigt und erklärt, als Institution noch sehr viel lernen zu müssen. Was haben Sie aus diesem Fall für sich mitgenommen?
Ja, daraus können wir eine eigene Sendung machen. Das ist vielleicht das Komplizierteste, was mir im ganzen Leben passiert ist. Es sind Dinge passiert innerhalb des Hauses, die, glaube ich, auch in allen anderen Theatern passieren, ehrlich gesagt, und in allen Sportvereinen, und was aber nichts entschuldigt, überhaupt nicht. Und es hat aber keine Transparenz darüber gegeben. Also ich habe diese Vorgänge auch nicht gewusst. Es handelte sich um Probenvorgänge, und Ron Iyamu hat auch darum gebeten, dass nicht darüber gesprochen wird und dass nicht an die Leitung weitergegeben wird und so weiter. Also persönlich kann ich sagen, dass es mich persönlich sehr betroffen hat, also betroffen gemacht hat, weil ich nicht gedacht hätte, dass das sozusagen unter meiner Intendanz war, außerhalb meines Vorstellungsvermögens. Und das Zweite war aber, und das ist vielleicht auch wieder der produktive Faktor daran, dass wir das mit Hilfe von außen analytisch extrem genau aufgearbeitet haben, dass das in vielen Workshops, in vielen Gesprächen, in vielen Betriebsversammlungen gelandet ist, dass wir eine Betriebsvereinbarung abgeschlossen haben, dass es heute unabhängige Beschwerdeinstitutionen gibt. Nach einem Moment der Schockstarre musste es dann auch sehr schnell gehen, auch fürs eigene Gefühl. Ich habe mein ganzes Leben lang, fast 50 Jahre lang Theater gemacht, und habe immer Theater gemacht mit einer Reflexion der gesellschaftlichen Probleme, die es gibt, etc. Sonst würde ich nicht Theater machen. Es ist keine abstrakte Liebe zur Kunst oder Ähnliches. Nur mich hat interessiert, wie kann man mit Kunst und Kultur sozusagen in eine Gesellschaft hineinwirken, und was bewirkt umgekehrt die Gesellschaft für Kunst und Kultur. Das ist mein Lebensthema. Und gerade wegen dieses Grundmotives sozusagen, dass man denkt, auch hier in Düsseldorf, nicht nur in Dresden oder nicht nur in Hannover oder Hamburg vorher, dass man gesellschaftlich sehr bewusst als Theater arbeitet und Gesellschaft reflektiert, konnte ich das für mich auch erst lange nicht akzeptieren, dass das überhaupt so passiert ist, etc. Was das Lehrreiche daran ist, dass man merkt, man denkt, man hat die Dinge im Griff, und dann führt es zu einer gewissen Demut, dass man merkt, man kann nicht alles steuern.
Lassen Sie uns nochmal aufs Schöne zu sprechen kommen, aufs Künstlerische. Düsseldorf spielt jetzt am Ende Ihrer Intendanz tatsächlich wieder in der ersten Reihe der Theater in Deutschland. Sie haben obendrein auch gute Zahlen. Gibt es rückblickend, und Sie haben eben schon so einen Abend genannt, diesen Nathan, gibt es Inszenierungen, Initiativen, Angestoßenes, wo Sie jetzt rückblickend besonders sagen würden, da hat sich eingelöst, warum man diese ganze Sache mit dem Theater überhaupt macht?
Also für uns war immer ein Stadttheater wichtig, dass verschiedene gute, radikale, interessante Ansätze nebeneinander stellt. Und dazu gehören die super Arbeiten von Robert Wilson am Schluss, kurz vor seinem Tode sozusagen, in seiner letzten Karrierekurve. Dazu gehören performative Sachen, gehören Klassikerinszenierungen. Also ich finde, eine Stadt sollte sich, wenn man es schafft, identifizieren mit einem Haus und nicht mit der einzelnen Produktion. Und das ist uns, glaube ich, trotz der großen Schwierigkeiten am Anfang und trotz Corona dann gelungen. Und Sie haben die Zahlen angesprochen. Wir haben seit ein paar Jahren über 250.000 Zuschauer. Es geht nicht um abstrakten Stolz, sondern es geht darum, dass man eine Wärme aus der Stadt heraus spürt und dass man spürt, wir haben so einen Slogan, dass wir immer sagen, wir wollen gebraucht werden in einem gesellschaftspolitischen Sinne. Und das ist dann, glaube ich, über die Zeit sehr, sehr gut gelungen. Und ich hänge in meiner langen Geschichte sehr daran, dass das Stadttheater nicht nur ein Krokodil aus der Vergangenheit ist, sondern auch ein Modell für die Zukunft sein kann. Sicher anders aussehend. Also wir sind in einem großen Transformationsprozess. Und da haben wir, glaube ich, einen Punkt erreicht, dass man das Haus gut übergeben kann. Wir sind auch ein Diskurs- und Veranstaltungsort für ganz Düsseldorf und darüber hinaus für die wichtigen gesellschaftspolitischen Fragen.
Zukunft und Transformation bringt mich zu meiner letzten Frage. Es gibt jetzt eine ganze Generation junger, neuer TheatermacherInnen, die jetzt auf ihre ersten Intendanzen kommen. Als jemand, der in diesem Job auch eine Menge durchgestanden hat über mehrere Jahrzehnte, gibt es etwas, was Sie jungen KollegInnen jetzt in dieser Situation mitgeben würden?
Ich finde Zähigkeit, finde ich einen wichtigen Begriff, Durchhaltevermögen, eine gewisse Unerschrockenheit, vor niemandem Angst zu haben. Ehrlich gesagt sollte ein Intendant oder eine Intendantin nichts anderes machen im Verhalten und anderen Werten huldigen, als das, was man sonst im Leben auch halt so macht. Und was man, so wie man sich in Beziehungen verhält, in Parteien verhält, in der Gesellschaft verhält, etc. Das gilt für diesen Beruf auch und das vergisst man manchmal zwischendurch mit diesem Blasenbewusstsein, was man hat. Ich glaube, in Zukunft braucht es viele Kämpferinnen und viele Kämpfer. Ich glaube, es braucht Leute, die Lust haben, Theater unter schwierigen Bedingungen zu machen und die darüber ihre Freude und auch Sinnlichkeit, weil wir reden über Kunst, die Lust haben sozusagen am Form, am Spiel und bereit sind, sich mit vielen Leuten aber auch zu streiten, auf der politischen Ebene natürlich. Mut.
Sagt Wilfried Schulz. Am 11. Juli endet seine Intendanz am Düsseldorfer Schauspielhaus mit einer Abschiedsparty unter dem Motto Always Under Construction. Herr Schulz, ich wünsche Ihnen dafür ein sehr schönes Fest. Alles Gute für die Zeit danach und bedanke mich fürs Gespräch.
Ich danke.
Spätestens seitdem der norwegische Autor und Dramatiker Jon Fosse 2023 den Literaturnobelpreis gewonnen hat, liegt auch norwegische Dramatik wieder im Trend. Dabei wird in Europa nicht nur Fosse gespielt, sondern vor allem auch Arne Lygre. Der ist sozusagen der zweitbekannteste norwegische Dramatiker, in über 20 Sprachen übersetzt und mit etlichen Preisen geehrt. Generell gilt die norwegische Dramatik ja eigentlich als düster, auch etwas karg, aber daran ändert sich gerade etwas. Auch Arne Lygres aktuelle Stücke sind leicht, menschenfreundlich und optimistisch. Was ist nur los im hohen Norden? Barbara Behrendt hat den Autor in Bergen getroffen.
Uraufführung am Nationaltheater in Bergen. Auf der Bühne steht ein grauer Betonbunker zum Publikum geöffnet. In der Mitte ein künstlich eingefasster Kreis, angefüllt mit schwarzem Wasser. Eine Bedrohung, mit der doch unbedingt etwas passieren muss in den nächsten 100 Minuten. Denn wo ein Abgrund auf der Bühne, da immer einer, der hineinstürzt. Doch dann stürzt hier überhaupt niemand ins Dunkel. Und das ist ungeheuerlich in einem Stück von Arne Lygre. Mehr noch, es wird so viel gelacht, wie wohl noch nie bei einem Lygre-Abend gelacht worden ist. Und die düstere Bühne? Ein ironischer Kommentar auf die Kunst der Gegenwart. Sie entpuppt sich als geschmacklich fragwürdiges Objekt moderner Architektur, das von den Figuren fortwährend kommentiert wird. Arne Lygres neues Stück »Sei mir ein Fremder« ist keine Komödie. Die Ausgangslage hat aber durchaus Komik. Vier Fremde treffen sich zufällig an dieser Betonskulptur in der norwegischen Provinz und erzählen einander von den intimsten Dingen ihres Lebens. Von Hoffnungen und Enttäuschungen, von Trauer und Liebe, von der eigenen Unzulänglichkeit, Freundschaften zu führen. Der Witz liegt im Auseinanderklaffen von Selbsteinschätzung und Außenwirkung der Figuren. »Ich mag es, unter Menschen zu sein«, sagt die Frau ohne jede Freundin in ihrem Leben. Auch die tollpatschige Ehrlichkeit ist komisch. »Ich wünschte wirklich, ich würde fremde Menschen lieber mögen, als ich es tue«, sagt der Mann, der gerade versucht, mit der Frau neben sich ins Gespräch zu kommen. In früheren gefeierten Lygre-Stücken ging es um den Verlust eines Kindes, um den Verlust der Identität, um die Illusion von Selbstbefreiung. Mit dem Drama »Zeit für Freude« läutete der Autor dann 2022 nach den Covid-Lockdowns eine neue Schaffensphase ein.
In einer bestimmten Phase meines Lebens habe ich viel düsteres Zeug geschrieben. Ich hatte dann ein Zwiegespräch mit mir selbst. Ich habe viel Helligkeit in mir, auf die ich mich nicht konzentriert habe. Es ist immer beides gleichzeitig und ich möchte beide Gefühle, beide Perspektiven aufs Leben einfangen.
feelings or this perspective in life.
Doch auch und gerade mit seinen dunkleren Stücken können sich Theater und ZuschauerInnen auf der ganzen Welt verbinden. Der inzwischen 58-jährige Arne Lygre ist seit Jahrzehnten der meistgespielte norwegische Gegenwartsdramatiker nach Jon Fosse, übersetzt in über 20 Sprachen. Auch in Deutschland wird er inszeniert, wenngleich viel zu selten. Zweimal hat er in Norwegen den renommierten Ibsen-Preis und den ebenso wichtigen Hedda-Preis für das beste Theaterstück gewonnen. Seine Texte sind so unverkennbar, dass das Lygre-Stück im norwegischen Theatermilieu eine eigene Gattung bezeichnet. Man erkennt es an der einfachen Sprache, die allerdings etwas Künstliches hat. Die Figuren sprechen die Regieanweisungen mit und wechseln mitten in der Handlung in andere Rollen. Die Bühnenwelten wirken wie abgeschlossene Räume. Thematisch kreist alles um menschliche Beziehungen, um Nähe und Distanz, Verlust, Identität. Auf den ersten Blick ähnelt Lygres Stil dem seines berühmten Kollegen Jon Fosse. Beide verhandeln sie große existenzialistische Fragen in einfachen Sätzen. Doch während Fosse oft ins Sakrale drängt, bleibt Lygre weltlich und analytisch. Fosses Figuren sind Archetypen. Die Alte, der Mann, die Frau. Lygres Figuren definieren sich durch Beziehungen. Die Freundin, die Tochter, ein Fremder. Prägend in Lygres Schaffen ist die kontinuierliche Zusammenarbeit mit dem Pariser Starregisseur und Theaterleiter Stefan Braunschweig. Mit »Sei mir ein Fremder« inszeniert Braunschweig nun zum ersten Mal ein Lygre-Stück in Norwegen. Was schätzt er an dessen Stücken?
We are in a world where everything has to be simplified.
Wir leben in einer Welt, in der alles vereinfacht wird. Es gibt nur Schwarz oder Weiß. Ich glaube, wir brauchen Komplexität, aber sie muss zugänglich sein. Arne macht viele komplexe Fragen leicht zugänglich mit seiner Sprache.
A lot of complex questions.
Braunschweig sieht ebenfalls eine Veränderung in Lygres Schreiben.
Seit dem Stück Zeit für Freude hat sich wirklich etwas verändert, in Richtung Leichtigkeit und Positivität. Früher waren die Charaktere verrückt, gefährlich, böse. Heute sind sie normaler, in einem guten Sinne. Menschen wie du und ich, die mit dem Leben, der Liebe zu kämpfen haben, mit existenziellen Fragen. Diese Fragen waren immer da, aber sie waren umgeben von Dunkelheit.
This kind of darkness.
Sei mir ein Fremder entfaltet in der Bergener Uraufführung eine große Menschenfreundlichkeit. Das Publikum lacht, weil es sich in den Widersprüchen und Unzulänglichkeiten der Figuren wiedererkennt. Das ist schön und anrührend. Vielleicht, sagt Braunschweig, hat die Veränderung in Lygres Schreiben mit dem zu tun, was wir aus der Corona-Krise gelernt haben. Dass wir alleine nicht existieren können. Dass wir einander begegnen müssen, auch wenn es nur bruchstückhaft gelingt. Diese geerdete, tiefgründige Positivität Arne Lygres stünde auch den deutschen Theatern gut.
Eine dringende Empfehlung, auch in Deutschland endlich häufiger die Stücke von Arne Lygre zu entdecken. Den norwegischen Stardramatiker porträtierte Barbara Behrendt.
Die geniale Stelle.
Und sie kommt heute von der Dramaturgin Lena von Torra. Sie arbeitet am Wiener Burgtheater und das hier ist ihr bleibender Theatermoment.
Eine geniale Stelle, die mir heute eingefallen ist. Das war in Keiner findet sich schön von René Polisch, ein Soloabend mit Fabian Hinrichs an der Volksbühne. Und der bezieht sich vor allem auf die Bühne von Bert Neumann. Die war nämlich rot-weiß gestreift und eigentlich leer, diese riesige Volksbühnenbühne, ein riesengroßer Raum. Aber das Geniale, worauf ich eigentlich hinauf will, ist, wie sich irgendwann relativ am Ende des Stücks eine Plastikplane, die so zusammen als Haufen eigentlich auf der Bühne lag, sich so ganz langsam aufblies und es entstand so ein riesengroßer Teddybär, den dann Fabian Hinrichs, der ja schon auch recht groß ist, zumindest aus dem Zuschauerraum recht groß aussah, mit seiner ganzen Körperkraft aufstellen musste und dann völlig erledigt diesen Teddy umarmte. Und auf der Brust des Teddys stand No und dann fing die Bühne sich an zu drehen und auf seinem Rücken stand 4. Und ich habe mich fast ein bisschen aufgeregt, weil ich dachte, wow, was für eine Verschwendung. Aber ich fand es gleichzeitig so toll, weil es eine ganz tolle Art und Weise war, den Monolog nochmal einzufangen und ihm ein großartiges Bild zum Abschluss zu geben.
René Polleschs Keiner findet sich schön mit Fabian Hinrichs und einem furchtlosen Riesenteddy hier für uns als geniale Stelle gewürdigt von der Dramaturgin Lena von Torra. Und das war's von Rang 1.